Im ersten Moment habe ich gedacht, jetzt kommt die Melodie vom Sandmännchen. Aber heute ist nicht Zeit für Predigtschlaf. Im Gegenteil. Ihr kennt alle dieses Geräusch. Schon zu Ende, zum Glück. Heute ist Zeit zum Aufstehen. Ich habe die Musik nicht bestellt, aber ja, wie gesagt, das Sandmännchen hätte auch gut gepasst. Wenn man das Geräusch von einem klingelnden Wecker hört, dann weiß man, jetzt ist Zeit. Jetzt ist Zeit aufzustehen, sich zu bewegen, etwas Neues anzufangen. Nach der Ruhe der Nacht beginnt ein neuer Tag. Die meisten Menschen mögen den klingelnden Wecker nicht. Oder gibt es jemanden, der liebt dieses Geräusch? Eigentlich nicht. Im Gegenteil. Urlaub, ich hatte jetzt gerade eine Woche Urlaub, heißt für mich Leben ohne Wecker. Sonntag stehe ich nicht mit Wecker auf, sondern dann, wenn ich aufwache. Einfach so. Der Wecker erinnert an Pflichten, an Dinge, die wir tun müssen, an Arbeiten. Und doch, Paulus sagt unmissverständlich seiner Gemeinde, ihr Lieben, der Wecker klingelt. Bei ihm klingt das so. Die Stunde ist da, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, als wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. Also der Wecker hat geklingelt. Ich stelle ihn jetzt mal da unten hin, damit er nicht runterfällt. Das steht im Römerbrief. Den Römerbrief hat Paulus an eine oder mehrere Gemeinden in Rom geschrieben, also an Christen. Es geht ihm also nicht um die Erweckung zum Glauben. Denken wir ja beim Thema Erweckung zuerst. Die Erweckung zum Glauben hat er selber und auch seine Leser schon erlebt, als wir gläubig wurden. Davon spricht er ja. Paulus geht es hier um eine andere Erweckung, um eine Erweckung zum neuen Handeln, zum anderen Verhalten, zu einem Leben, wie es Gott entspricht. Glauben, nur ganz kurz erklärt, es geht nicht um die Frage, ob es einen Gott gibt oder nicht. Das ist ja so die moderne Frage. Wer glaubt, der glaubt eben, dass es Gott gibt, und wer nicht glaubt, der glaubt, dass es Gott nicht gibt. Damals, in der Zeit Jesu, war das völlig anders. Die Frage, ob es Gott gibt, war überhaupt keine Frage. Natürlich gibt es Gott. Meistens haben die Leute sogar gedacht, es gibt ganz viele Götter. In jedem Land einen eigenen. Götter waren so etwas wie die überhöhten Könige und Herrscher. In jeder Region der Welt eigene Götter. Und als die Römer dann ihr Weltreich aufbauten, haben sie in Sachen Religion sich sehr tolerant verhalten. Aus dem einfachen Gedanken heraus, dass sie gesagt haben, je mehr Götter richtig verehrt werden und friedlich gestimmt werden, desto besser für das Römische Reich. Also jeder sollte seine Götter ordentlich verehren können. Dann geht es dem Reich gut. So war die Taktik. Wer allerdings die Götter der anderen leugnet, kriegt dann ein Problem. Solange man sich auf seine Gottheit beschränkt und seinen Glauben, ist alles gut. Aber wenn man sagt, das ist der Einzige, wird es schwierig. Die Juden und die Christen auch haben diesen Anspruch erhoben. Und damit waren sie im Römischen Reich schon mal verdächtig. Verdächtig, das Römische Reich religiös zu unterwandern. Und zu schwächen damit. Solange sie allerdings nicht missionierten, war es noch okay. Und die Juden missionieren bis heute nicht. Die kommen überhaupt nicht auf die Idee, jemanden einzuladen, einer der ihren zu werden in Sachen Glauben. Aber die jüdischen Christen, die taten genau das. Die gingen hin zu irgendwelchen Leuten und erzählten von ihrem Glauben mit der Absicht, dass Leute Christen werden. Für uns heute ganz selbstverständlich, damals ein absolutes Novum und ein Problem im Römischen Reich. Wer für seinen Glauben wirbt, der kriegte ein Problem im Römischen Reich. Denn der schwächt damit die religiöse Vielfalt und damit die Stärke der Gesamtheit der Götter. So war die Taktik der römischen Politiker. Der Glaube an einen Gott, das war neu. Nun gut, andere können ja auch sagen, ich habe meinen Gott und der ist der Einzige. So weit, so gut. Der eine Gott, der als Mensch geboren wird, auch gut. Zeus soll ja angeblich auch mal in Menschengestalt auf die Erde gekommen sein. Und die Ägypter sagten sowieso, ihr Pharao ist ein Mensch gewordener Gott. Also, dass Gott Mensch wird, das kannten andere auch. Aber, dass der eine Gott Mensch wird, weil er die Menschen liebt, das war neu. Was wir gerade gesungen haben. Gott wird Mensch in Jesus, weil er uns liebt, jeden Einzelnen von uns. Gott, ein Liebender, das hatte es im Römischen Reich noch nicht gegeben. Und mit dieser Botschaft ging Paulus von Stadt zu Stadt, hat das überall erzählt und er hat eingeladen, lasst euch versöhnen mit Gott. Er bietet Frieden an, Erfüllung, dein Leben, du, kleines Licht, dein Leben ist kostbar und wertvoll. Du bist wichtig, einzigartig, großartig. Was für eine Wertschätzung eines einzelnen Menschen. Unglaublich. Das hatten die ersten Christen begriffen, sich diesem Glauben angeschlossen. Das heißt das, sie waren zum Glauben gekommen. Die römischen Christen hatten das gar nicht von Paulus gehört, sondern von Petrus und anderen. Paulus kannten die gar nicht. Er schreibt also an eine Gemeinde, die ihn nicht kennen und er kennt sie nicht. Es ist gewissermaßen ein Vorstellungsbrief, der Römerbrief. Eine Bewerbung sozusagen. Denn Paulus hatte vor, nach Rom zu reisen und er wollte nicht einfach nur da Urlaub machen, sondern er suchte die Unterstützung dieser Gemeinden, weil er von dort aus weiterreisen wollte. Und Unterstützung hieß ganz praktisch, hier in der FEG muss ich das nicht extra sagen, finanzielle Unterstützung. Der brauchte Leute, die sein Projekt finanziell unterstützten. Er wollte, dass diese Leute ihm vertrauen, ihn bei sich aufnehmen. Und wenn wir jetzt weiterlesen, ist das als Hintergrundinformation ganz wichtig. Denn Paulus fährt jetzt fort. Er hat gesagt, die Zeit ist gekommen, dass etwas Neues passiert. Der Wecker hat geklingelt. Und dann schreibt er, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Alle Gebote werden in dem einen Gebot zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Wer selber bedingungslos geliebt ist und das weiß, der erfüllt Gottes Willen genauso, indem er selbst all sein Tun von diesem Maßstab bestimmen lässt. Ich bin ein Geliebter und der andere, mit dem ich zu tun habe, ist ein Geliebter Gottes, eine Geliebte Gottes. Und so gehe ich mit ihm um. So und nicht anders. Klingt super. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Das könnte man so ins Poesiealbum schreiben oder als Status bei Instagram oder bei Facebook. Ist ein toller Satz. Aber damit begnügt sich Paulus nicht. Denn dieser Satz ist eigentlich unmöglich. Jedem in Liebe zu begegnen, geht das überhaupt? Ich habe vor einigen Wochen ein Buch gelesen über die Situation der Bevölkerung im Nordirak und im Nordosten Syriens, wo der Islamische Staat, der sogenannte Islamische Staat, gewütet hatte und vor allen Dingen auch Christen, die dort lebten, seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden, verfolgt hat bis aufs Blut. Das ist unerträglich, so etwas zu lesen. Und sich vorzustellen, in was für einer Herausforderung die Christen dort standen, ihren Feind trotzdem mit Liebe zu begegnen. Ihr Lieben, da ist für meine Begriffe spätestens das Ende erreicht. Da sollten wir uns verschämen, wenn es uns schon schwerfällt, den Arbeitskollegen zu lieben, nur weil der vielleicht seinen Kaffee linksrum umrührt und ich mache das immer rechtsrum. Das ist doch wirklich peinlich, wenn wir mit unserer Liebe da schon am Ende sind, angesichts Verfolgungssituationen in unserer Zeit und in unserem Land. Also, die Rede von der Liebe ist alles andere als harmlos. Und dann wird Paulus noch konkreter. Lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben, wie am Tag, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Neid, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus. Nochmal zur Erinnerung. Paulus bewirbt sich um die Freundschaft und Unterstützung seiner Leser, die ihn nicht kennen. Und trotzdem mutet er ihnen diese Sätze zu. Was sind Werke der Finsternis? Ich habe diese Frage einmal Thomas Brendel gestellt. Thomas Brendel führt Gäste durch das Dunkelkaufhaus hier in Wetzlar. Eine Installation, ein Raum absoluter Finsternis, wo es nur darum geht, dass man Dinge riecht und Dinge ertastet. Thomas Brendel ist blind und damit idealer Guide für das Dunkelkaufhaus. Spezialist für Finsternis. Seine Antwort auf die Frage, was sind Werke der Finsternis, hat mich sehr berührt. Er hat gesagt, Finsternis, das kann viel sein. Vor allem bedeutet Finsternis, dass man den anderen nicht mehr wahrnimmt. Werke der Finsternis tun, das meint also Leben ohne Rücksicht, ohne den anderen wahrzunehmen, ohne zu fragen, was dem anderen gut tut, welche Auswirkungen mein Tun auf andere hat. Wer nur an sich selber denkt, der tut Werke der Finsternis. Ganz egal, ob das so richtig böses Handeln ist, was ja keiner von uns tut, oder eigentlich ganz harmlos und normal erscheint. Auch das ganz Normale, das, was alle tun, kann ein Werk der Finsternis sein, wenn wir darin nur uns selber sehen. Der andere ist der, dem die Liebe Gottes auch gilt. Klar, da fällt uns der Arme in der Fußgängerzone ein, dem man ja mal was Gutes tut. Gestern stand mal wieder ein so ein Bittsteller bei mir vor der Haustür. Mein Sohn machte auf und sagte sofort, Papa ist für dich. Der kennt das schon. Dann gehe ich in den Keller, sammle meine Vorräte zusammen. Wie gut, dass meine Frau nicht da war. Und ich gebe dem kein Geld, aber der kriegt von mir immer was zu essen, wenn solche Leute kommen. Okay, das können wir, tun wir. Aber auch der schlecht bezahlte Erntearbeiter in Spanien ist der Nächste, den wir nicht lieben, wenn wir dazu beitragen, dass er ausgebeutet wird, weil wir unser Obst und Gemüse zu einem Dumpingpreis kaufen und weil billig das Hauptkriterium ist. Werke der Finsternis. Auch jeder Geflüchtete auf Booten oder in Lagern in Griechenland, den wir nicht lieben, für den wir uns nicht einsetzen, ist ein Mensch, der von Gott geliebt ist. Werke der Finsternis kann auch Schweigen sein, kann auch Unterlassen sein. Es gibt vieles, wo wir auf Kosten anderer leben, wo wir auf Kosten der Schöpfung leben. Brauchen wir wirklich so ein fettes Auto, was wir fahren? Um nur ein Beispiel zu nennen. Handeln wir blind oder in Sachen Finsternis zumindest in der Dämmerung? Nur wer den anderen liebt, lebt nach dem Willen Gottes. Darum hören wir heute auf Paulus. Es ist Zeit, anders zu leben. Eine politische Äußerung sei mir an der Stelle erlaubt. In diesem vergangenen Sommer haben uns die Kinder und Jugendlichen, uns Erwachsenen, uns Älteren ins Stammbuch geschrieben, was es heißt, verantwortlich mit der Schöpfung umzugehen. Ich meine die Fridays for Future Bewegung. Das war so etwas wie ein Weckerklingeln. Es kann nicht so weitergehen mit der Ausbeutung. Und was in diesen Tagen in Australien passiert, ist unsäglich. Dass immer noch so getan wird, als könnten wir so weitermachen, als wenn nichts wäre. Und da brennt ein ganzer Kontinent. Unglaublich. Werke der Finsternis, an denen wir alle irgendwie beteiligt sind. Lasst uns anlegen die Waffen des Lichts. Warum? Weil Christus gekommen ist. Weil wir keine Entschuldigung mehr haben, einfach so weiterzumachen. Und obwohl Paulus um Unterstützung ringt und eigentlich ja den Leuten nach den Ohren reden müsste, nennt er Beispiele. Ehrbar leben heißt kein Fressen und Saufen. Jetzt haben wir ja gerade wieder mal die Feiertage hinter uns mit all dem übermäßigen Essen und Trinken. Hoffentlich nicht Fressen und Saufen. Jedes maßlose in sich hineinschaufeln ist ein Werk der Finsternis. Bei Essen und Trinken, bei der ungebremsten Schnäppchenjagd, all das kann Werke der Finsternis sein. Maßlosigkeit in jeder Form. Im Licht leben ist verantwortlicher Umgang mit dem, was ich verbrauche, mit dem, wofür ich mein Geld gebe, auch mit mir selbst und mit meiner Gesundheit. Auch da gibt es maßlosen Umgang. Umgehen in Finsternis. Auch im Umgang mit anderen. Nehme ich den anderen in seinen Bedürfnissen wirklich wahr? Oder mute ich immer nur mich selber dem anderen zu? Der andere braucht vielleicht mal Stille und nicht mein endloses Gerede. Der andere hat auch nur ein bestimmtes Maß an Geduld, wie ich ja auch. Werke der Finsternis, Leben im Licht. Leben im Licht tut man, wenn man fragt, was dem anderen gut tut. Lebt nicht in Unzucht und Ausschweifung. Paulus, jetzt wird es langsam peinlich. Es ist nicht gut, sein Gehirn in den Lendenwirbelbereich zu verlagern. Es ist nicht gut, sagt Paulus. Auch wer sexuelle Wünsche und Fantasien hemmungslos auslebt, lebt in der Finsternis. Und tut Werke, die nur als finster zu bezeichnen sind. Sowas hält dem Urteil Gottes nicht stand. Wie könnt ihr Weihnachten gefeiert haben und dann so weitermachen wie bisher? Es ist Zeit, damit aufzuhören, weil Christus gekommen ist. Das haben wir doch gefeiert. Also lasst die Werke der Finsternis. Lebt auch nicht in Hader und Neid was immer Menschen voneinander trennt. Hader ist ja Streiterei, Nachtragen von der Schuld eines Menschen auf den anderen. Wer daran festhält, lebt in der Finsternis. Wer Vergebung verweigert, wer sagt, mit dem fange ich nicht wieder neu an, selbst wenn er darum bittet, weil er mich so sehr verletzt hat, der ist noch in der Finsternis. Der braucht vielleicht Unterstützung, Seelsorge, Gebet, um umkehren zu können, um im Licht zu leben. Dass das alles nicht leicht ist, weiß Paulus auch. Aber sich damit zufrieden zu geben, dass bestimmte Beziehungen eben am Ende sind und nie wieder anfangen, das ist Leben in der Finsternis. Das weiß nichts von den Waffen des Lichts. Zieht an den Herrn Jesus Christus. Damit endet Paulus dieses Bild. Es ist ja bildhafte Sprache, die Orientalen lieben Bilder. Also wenn man etwas anzieht, hat ja jeder von uns heute Morgen gemacht, dann lässt man etwas ganz nah an sich heran. Es geht darum, etwas in Kontakt zu nehmen. Wie ein neues Kleid, Jesus anziehen, ganz nah an sich ihn heranlassen. Darum geht es, Paulus, um eine intime, ganz nahe Beziehung zu Jesus. Das geht natürlich nur, wenn wir wissen, dass der Auferstandene wirklich real ist. Nicht nur eine Idee, sondern ein Gegenüber. Ihn ganz nah an unser Herz zu lassen, darum geht es, Paulus. Wo lässt sich Jesus finden? In seinem Wort. Das Lesen der Bibel ist offenbar ziemlich aus der Mode gekommen, hört man so. Man hört zwar gelegentlich noch Predigten, das ist ja nett, besser als nichts, aber wer liest selber in der Bibel? Im Hauskreis, mit anderen oder ganz für sich alleine, in der Stille? Ist weniger geworden, sagen die Leute, die was davon wissen. Waffen des Lichts. Die Bibel ist eine Waffe des Lichts. Eine Waffe, die uns hilft, aus der Finsternis rauszutreten und Werke des Lichts zu tun. Die Gemeinschaft der Glaubenden. Wir sind heute in einer Lichtgemeinschaft. Hier hören wir, was Jesus für uns hat. Das ist was anderes als das, was man sonst in der Welt hört, wo es nur noch darum geht zu fragen, was nützt dir, was tut dir selber gut, wo fühlst du dich gut? Alles ja schön und richtig, aber es führt uns nicht ins Licht. Ins Licht führt uns Christus. Und der wird in der Gemeinschaft der Glaubenden im Gebet gefunden. Davon bin ich überzeugt. Das Entscheidende im Glauben geschieht ganz im Verborgenen. Nicht hier oben auf der Bühne, sondern da, wo zwei sich zusammentun, miteinander beten, sich gegenseitig segnen, da begegnet uns Christus. Jesus will nicht, dass wir allein bleiben mit unserem Glauben, mit unserem Ringen und unserer Sehnsucht, aus der Finsternis herauszukommen und ins Licht zu treten. Ein großer Theologe hat mal den Satz gesagt, der mir seither nachgeht: Wer in Christus eintaucht, der taucht neben seinem Bruder oder seiner Schwester wieder auf. Wer in Christus eintaucht, der taucht neben seinem Bruder oder seiner Schwester wieder auf. Also Jesus finden wir nicht ohne die Gemeinschaft der Glaubenden. Sorgt für den Leib nicht so, dass ihr in Begierden verfallt. Das ist der letzte Satz bei Paulus in diesem Abschnitt. Sorgt für den Leib nicht so, dass ihr in Begierden fallt. Klar, wir denken da erstmal an unseren eigenen Leib. Hat er ja auch sehr deutlich angesprochen mit Fressen und Saufen und Unzucht und alles. Geht ja alles um den Leib. Aber wenn Paulus vom Leib spricht, von dem Leib, dann meint er immer auch den Leib Christi. Sorgt für die Gemeinde. Dann fallt ihr nicht in Begierden. Die Gemeinschaft der Glaubenden ist sozusagen der Übungsraum, um ins Licht zu treten. Im Miteinander üben wir so zu leben, dass es Gott Ehre macht. Wo einer liebevoll auf den anderen achtet. Wo wir uns davor bewahren, uns in Begierden zu verlieren. Das heißt natürlich auch, dass wir den Mut haben, miteinander zu reden. Am besten immer, sagt ja Jesus auch schon, erstmal unter vier Augen. Wo wir den Eindruck haben, lieber Bruder, liebe Schwester, könnte es sein, dass da noch ein Stück Dunkelheit in deinem Leben ist? Könnte es sein? Und wenn man ins Gespräch kommt, hat man vielleicht die Schwester oder den Bruder gewonnen, einen Schritt ins Licht zu tun. Wenn nicht, hat man zumindest ein Zeichen gesetzt, dass das Leben im Licht das ist, was jetzt dran ist, wo wir Weihnachten gefeiert haben, wo wir uns nochmal daran erinnert haben, dass Jesus Christus gekommen ist, dass die neue Zeit angebrochen ist. Der Leib Christi ist auch mehr als nur unser Hauskreis, unsere Gemeinde. Der Leib Christi hier in der Stadt, das sind alle die, die im Namen Jesu unterwegs sind. In ganz unterschiedlichen, bunten Gemeinden, in großer Vielfalt. Also deshalb nochmal herzlich die Einladung zur Allianz Gebetswoche. Da trifft man Leute, die ticken ein bisschen anders, aber die sammeln sich um denselben einen Herrn. Das fasziniert mich. Das finde ich großartig. Wir hören aufeinander. Nicht alles gefällt uns und schmeckt uns, aber wir hören trotzdem. Und hoffentlich erleben wir auch, Jesus Christus ist dabei. Ich bin in diesem Jahr besonders gespannt auf den Dienstag. Da sind wir zu Gast bei der Neuapostolischen Kirche. Für manche ist das ganz heikel. Da bewegt sich gerade etwas im Leib Christi. Bisher haben wir immer gedacht, das sind die anderen. Solange die den Anspruch erheben, sie seien die Einzigen, können wir nicht mit denen zusammen. Und jetzt bewegen die sich auf die Allianz zu. Glauben wir ihnen das? Begegnen wir denen mit Vertrauen? Oder haben wir im Hinterkopf, was alles gewesen ist? Treten wir aus der Finsternis der Zertrennung? Geben wir diesen Beziehungen eine neue Chance? Ich bin gespannt, was am Dienstagabend passiert. Vielleicht kommt ja jemand mit. Mal sehen. Jedenfalls gilt das, der Leib Christi ist viel größer als eine Gemeinde. Als Gemeinschaft der Glaubenden in dieser Stadt tragen wir Verantwortung füreinander und für diese Stadt. Wir sind berufen zum Dienst der Liebe an den Menschen in dieser Stadt. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Sie ist des Gesetzes Erfüllung, schreibt Paulus. Dem will ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. Soweit, eigentlich sagt die Gemeinde jetzt mal laut und deutlich Amen. Ich sage das mal so. Und wir haben jetzt einen Moment, darüber nachzudenken. Und dann singen wir das nächste Lied, ne?